Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, was hält? Viele Menschen fragen sich in diesen ungewohnten Zeiten, wo und wie wir am Ende aus der Krise rauskommen werden. Nachdem wir uns ja alle am Anfang erstmal Sorgen gemacht hatten um die gesundheitlichen Folgen rund um das Coronavirus, fragen wir jetzt zunehmend, was hat das für wirtschaftliche Folgen? Viele unter uns kämpfen schon jetzt ganz konkret mit negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Manche sind in Kurzarbeit, manche müssen um ihren Arbeitsplatz sorgen. Unternehmer wissen nicht, ob sie Unternehmen durchbringen können. Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens waren und sind noch massiv. Wir sind noch relativ weit von Normalität entfernt. Sogar, und das will was heißen, unsere Kinder sehnen sich in die Schule zurück. Schmerzlich merken wir, was uns einmal ganz selbstverständlich schien, ist gar nicht uneingeschränkt selbstverständlich. Eher fragt man verunsichert, was bleibt? Was wird nach der Krise wieder Bestand haben von dem, was vorher mal gegolten hat? Viele Menschen sind deshalb gegenwärtig sehr angespannt. Wie in jeder Krise wird es darum gehen, wie jeder Einzelne psychisch und körperlich unversehrt aus den Schwierigkeiten hervorgehen wird. Wohl wissend, dass es wie immer auch in dieser aktuellen Krise ungerecht zugeht. Die einen haben mehr zu kämpfen als die anderen und manche werden vielleicht so gut wie gar nichts von Krise merken. Aber das ist vielleicht nicht so erheblich. Entscheidend wird sein, worin bin ich eigentlich gegründet? Was hält mich? Was trägt mich? Wo kann ich mich festhalten? Niemand kann leben, ohne sich an irgendetwas festzuhalten. In unserem Garten haben wir an einem Schaukelgerüst zwei ältere Weinstöcke stehen. In den letzten 2 Jahren ist ja bekannt, das waren zwei sehr trockene Sommer gewesen. Und dabei fiel mir auf, wie gut die Weinstöcke durch die Trockenheit hindurchkamen. Nun, wir haben sie kaum gegossen, eigentlich fast nie. Aber dennoch bildeten sie gute Trauben aus. Weil ich nun kein Weinbauer bin, wurde ich neugierig, warum das so ist. Als ich dann auf diversen Internetseiten mich schlau gemacht hatte, staunte ich nicht schlecht. Weinstöcke sollen im Laufe der Jahre ihre Pfahlwurzeln bis zu 30 Metern tief in den Boden bohren. Während in Trockenheit andere Pflanzen, die nur Oberflächenwurzeln treiben, vertrocknen, kann der Weinstock hingegen sich aus diesen tiefer gelegenen Grundwasserschichten mit Wasser bedienen. Und die Weinbauern sagen im Übrigen, umso tiefer die Wurzeln reichen, desto schmackhafter sind die Trauben. Was lernen wir daraus? Tiefe Wurzeln können eher der Trockenheit trotzen. Und das Gleiche gilt für uns Menschen. Wer tief verwurzelt ist, kann eher Krisen standhalten. Was es nun heißt, tief verwurzelt zu sein, können wir vom Weinstock lernen. Diese Weisheit ist schon so alt, wie die Bibel ist. Im Buch Jesaja Kapitel 5 zum Beispiel ist uns ein sogenanntes Weinberglied überliefert. Darin besingt der Sänger in der Gestalt eines Liebesliedes, wie sein Freund in idealer Lage liebevoll einen Weinberg anlegt. Und der Weinbergbesitzer investiert nun alle Kraft in den Weinberg. Er hackt den verkrusteten Boden auf, entfernt das Unkraut, entsteint den Boden, sammelt die freigelegten Steine und türmt sie am Rand des Feldes zu einem Steinwall auf. Und dann baut er noch einen Wäscherturm zur Sicherheit. Dann setzt er die edlen Weinsetzlinge ein. Und nun wartet er darauf, dass es gute Trauben gibt. Aber zu seiner Enttäuschung wuchsen wieder und wieder, Jahr ein Jahr aus, nur schlechte Trauben. Dieses Liebeslied meint Gott und das Volk Israel. Der Freund gleicht Gott, der sich liebevoll um dieses kleine Volk müht. Es hegt und pflegt, aber am Ende immer wieder von seinem Weinberg Israel enttäuscht wird. Warum wurde Israel in diesem Lied mit einem Weinberg verglichen, der nur schlechte Früchte hervorbringt? Jesaja benennt die Gründe in seinem Buch. Statt dass die Menschen damals ein tief in Gott gegründetes Leben führten, lebten sie stattdessen oberflächlich, ganz auf sich selbst und ihren eigenen Vorteil bedacht. Sie sorgten sich in erster Linie um ihre Häuser, um ihre Äcker, um ihren eigenen Gewinn. Ihnen ging es in erster Linie um Spaß und um Genuss. Und sie verloren keinen ehrlichen Gedanken an Gott. An Gott, der ja eigentlich der Herr sein sollte, wollte. Israel, eigentlich von Gott zum Segen für die Völker vorgesehen, verliebte sich in sich selbst und lebte für sich selbst. Dieser Zustand glich einem Weinberg, der nur schlechte Früchte hervorbrachte. Israel lebte eben nicht gemäß seiner Berufung, die es eigentlich von Gott zugedacht bekommen hatte. Im Neuen Testament nun sagt Jesus von sich: Ich bin der wahre Weinstock. Jesus greift den Vergleich vom Weinstock aus dem Alten Testament auf und bezieht es auf sich. Wichtig ist hier das hinzugefügte Adjektiv wahr. Das dafür im griechischen Grundtext benutzte Wort enthält auch die Bedeutung wahrhaftig, gerecht, wirklich, echt. Es könnte also auch heißen: Ich bin der Wahrhaftige, der Gerechte, der Wirkliche und der echte Weinstock. Jesus vergleicht sich also mit einem Weinstock, der nicht nur an der Oberfläche wurzelt, sondern seine Wurzeln mindestens 30 Meter tief in die Erde sich gebohrt haben. Und wer das Neue Testament liest, wird merken, Jesus hat wirklich nicht oberflächlich gelebt, sondern sein Leben war tief in Gott verwurzelt. Gebet spielte bei ihm eine große Rolle, ein Zeichen von tiefer Gemeinschaft mit Gott. Er war so vertrauensvoll mit Gott verbunden, dass er ihn Abba nannte. Abba heißt so viel wie Papa. In Johannes 10,30 sagt Jesus sogar: Ich und der Vater sind eins. Und so beschreibt das Neue Testament diese Verbindung als eine einzigartige, die es so nie wieder gab. Und dann sagt Gott zu Jesus in seiner Taufe: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich große Freude. Und zu Weihnachten feiern wir diese besondere Geburt Jesu. Deshalb war es unseren Glaubensvätern so wichtig, das Wunder der Jungfrauengeburt unbedingt mit im apostolischen Glaubensbekenntnis aufzunehmen. Weil diese Geburt beschreibt, wie Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und so finden wir in Johannes 1, 41 darüber hinaus den berühmten Ausruf des Jesu-Jüngers Andreas: Wir haben den Messias gefunden. Messias. Messias kommt aus dem Hebräischen und heißt übersetzt Gesalbter. Jesus der Gesalbte. Im Griechischen heißt Gesalbter Christus. Deshalb sprechen wir von Jesus der Christus. Diese Einzigartigkeit erklärt, warum er während seines Erdenlebens so vielen Menschen zum Segen geworden ist. Das können wir im Neuen Testament entdecken. Menschen wurden von Krankheit geheilt. Blinde und Taube konnten wieder hören bzw. wieder sehen. Lazarus, der tot war, wurde durch Jesus wieder aufgeweckt. Er starb zwar früher wie später wieder, aber es war ein Zeichen, dass Jesus der Messias ist. Menschen, die hungrig waren, machte er satt und befreite die, die Schuld auf sich geladen hatten. Und in seinen Predigten machte Jesus die Menschen mit den Geheimnissen des Reiches Gottes bekannt. Das muss auch eine Predigt gewesen sein, die muss wunderbar gewesen sein, wenn Jesus von dem Reich Gottes sprach, Jesus der Messias. Sein Leben war sinnvoll und fruchtbringend für die Menschen. Jesus war der wahre Weinstock. Weinstöcke können sehr alt werden, in vereinzelten Weingütern in den Pyrenäen oder auch in Slowenien gibt es heute noch Weinstöcke, die von der Reblauskrise, die wohl um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert ausgebrochen war, verschont geblieben sind. Diese Weinstöcke sind also über 100 Jahre alt, mindestens, und liefern den teuersten und besten Wein. Es gibt Weinstöcke auf der Welt, die sage und schreibe bis zu 300 Jahre alt geworden sind. Vielleicht gibt es sogar ältere, ich weiß es nicht. Aber je älter ein Weinstock ist, desto edler ist der Geschmack des Weines. Der Grund dafür ist in den tiefen Wurzeln zu suchen, die im Laufe der vielen Jahre Mineralschichten des Bodens erreicht haben, von denen jüngere Pflanzen weit entfernt sind. Weinkenner lechzen nach solchen besonderen Weinen. Von Jesus, der sich im Gleichnis mit dem Weinstock bildhaft vergleicht, schreibt der Apostel Paulus: Durch ihn, Jesus Christus, hat Gott alles erschaffen. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Das ist wahrlich ein geheimnisvoller Satz, der aber anzeigt, Jesus war schon immer da. Er war beim Vater, bevor er in die Welt kam, und kehrte mit der sogenannten Himmelfahrt zum Vater zurück. Die Wurzeln des wahren Weinstocks durchdringen sozusagen alles. Das erklärt sich, warum in Jesus so viel Reichtum verborgen ist. Die Bibel heißt es mal, in Jesus ist aller Reichtum verborgen. Jesus war schon immer, bevor überhaupt alles war. Wäre es nicht toll, wenn wir Menschen von diesem Reichtum, der in Jesus ist, profitieren könnten? Wenn wir Halt finden könnten bei jemandem, der so unendlich tief verwurzelt ist? Der Vers 5 im Gleichnis vom wahren Weinstock ist einer der zentralen Aussagen des Gleichnisses von Jesus. Dort heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Was ist das für eine Aussage? Dann scheint es ja tatsächlich möglich zu sein, sich im Bilde gesprochen in das Leben Jesu einzupfropfen. Das eigene Leben sozusagen an Jesus anzuschließen. Wen Jesus hier mit den Reben vergleicht, das sind zuerst mal die 12 Jünger, die Freunde. Die Schüler von Jesus, die 3 Jahre des Erdenlebens Jesu mit ihm zusammen unterwegs waren, ganz eng mit ihm die Zeit verbrachten. Und in dieser Zeit lernten sie von ihm das Leben, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hatte. Wie weit weg sind wir manchmal von dem Leben, was sich Gott ursprünglich gedacht hat? Und so waren die Jünger Jesu gewissermaßen die Ersten, die sich als Reben in den Weinstock Jesu einsetzen ließen. Und so hat Jesus dieses Gleichnis vom Weinstock zuerst mal diesen Jüngern weitergesagt oder erzählt. Diese Jünger machte Jesus später zu Aposteln. Apostel heißt Abgesandter. Ihnen gab er den Auftrag, allen Menschen dieser Erde zu ihm zu bringen, dem wahren Weinstock, zu ihm einzuladen, zu sagen, kommt zu Jesus. So befahl er den Aposteln, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Seitdem sind alle Menschen, auch sie und ich, eingeladen, eine lebendige Rebe am wahren Weinstock zu werden. Jubelnd schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, und das hängt damit zusammen: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie wirkt sich das nun aus, wenn ich mich sozusagen entscheide, mich einzupfropfen in den wahren Weinstock, der Jesus ist? Wie sieht es praktisch aus, wenn ich eine Rebe am wahren Weinstock geworden bin oder werden möchte? Ich möchte 5 Punkte dazu sagen. Erstens, Jesus gibt mir einen festen Halt. Wenn ich an und in Jesus bleibe, werde ich an ihm sozusagen festgehalten bis durch den Tod hindurch. Das heißt, nicht einmal der Tod kann mich von Jesus trennen. Ja, und dann soll ich auch in jeder Krise, kann ich dann Halt bei Jesus finden. Weil die größte Krise, die wir erleben, ist der Tod. Das heißt in der Bibel, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer der gleiche. Er ist keiner Veränderung unterworfen, so wie wir Veränderungen unterworfen sind, so wie wir es jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise ja erleben. Jesus ist diesen Veränderungen nicht unterworfen, sondern er ist immer der gleiche, zuverlässig. Zuverlässig bleibt er immer derselbe. Er ist auch nicht charakterlich, mal heute mal so, morgen mal so, sondern Jesus ist zuverlässig darin. Und deswegen kann er uns festen Halt geben. Zweitens, Jesus sorgt für mich. Wenn ich an Jesus bleibe, dann gilt auch mir und natürlich auch Ihnen das Wort Jesu aus Matthäus 6, das wir vorhin in der Kindergeschichte gehört hatten. Sorgt nicht um euer Leben. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht. Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Vertrauen wir doch darauf, dass Gott uns auch durchbringt. Drittens, Jesus schenkt Frieden. Wenn ich eine Rebe am Weinstock Jesu bin, dann bekomme ich einen tiefen Frieden ins Herz geschenkt. Normalerweise sind wir so friedlos in unserem Herzen. Wenn wir auf uns gestellt sind, dann ist diese Friedlosigkeit etwas, was sich dann auswirkt auf unsere Beziehungen in der Nachbarschaft, letztlich weltweit. Aber Jesus möchte uns einen Frieden schenken, der höher ist, als was es alles in dieser Welt gibt. In Johannes 14,27 bestätigt das Jesus, indem er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Viertens, Jesus nimmt uns oder nimmt mir meine Angst. Oder nimmt unsere Angst ernst. So habe ich es formuliert. Jesus nimmt meine Angst ernst. Wenn ich eine Rebe am Weinstock Jesu bin, dann weiß ich, wo ich mit meiner Angst hingehen kann. Das heißt ja nicht, dass wir keine Angst hätten. Aber wir wissen dann, wo wir mit unserer Angst hingehen können. Jesus sagt mal, in der Welt habt ihr Angst. Sehr realistisch. Natürlich haben wir Angst in dieser Welt. Wir haben Angst vor dem Tod, wir haben Angst vor irgendwelchen Unfällen, Krankheiten und so weiter und so fort. Aber wir dürfen mit unserer Angst zu Jesus kommen. Und dann heißt es, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir hängen uns sozusagen an jemanden, an den wahren Weinstock, der die Welt überwunden hat, der nicht in dieser Welt hängt, sondern die Welt überwunden hat. Fünftens, Jesus öffnet mir die Augen für das, was wahr ist. Wenn ich eine Rebe am Weinstock Jesu bin, dann weiß ich auf einmal, was wirklich wahr ist. Dann öffnet mir Gott die Augen für die Wahrheit. Dann werde ich nicht mehr hin und her geworfen von unterschiedlichen Meinungen und Ideologien. In einem Gebet bittet der Herr Jesus Gott seinen Vater darum, die Reben, die an ihm sind, in der Wahrheit zu heiligen. Denn Jesus weiß, wie wichtig es für uns Menschen ist, auf verlässlichen Grundlagen unser Leben aufzubauen. Wir fragen letztlich immer nach Wahrheit. Ja, ist das wahr? Ist jenes wahr? Wir brauchen die Wahrheit. Und deswegen sind wir angewiesen auf die Wahrheit. Jesus will uns das schenken. Wir müssen wissen, wer der Urheber dieser Welt ist und was Gott sich dabei gedacht hat, als er uns Menschen schuf. Zur Wahrheit gehört auch tief im Herzen zu wissen, wo ich persönlich eigentlich herkomme und wo ich hingehe. Es ist schlimm, wenn ich das nicht weiß. Es ist gut zu wissen, wer die eigenen Eltern sind, aber noch viel wichtiger zu wissen ist, dass Gott mich gewollt und geschaffen hat. Und er mich liebt und ich sein Kind, sein Sohn und seine Tochter sein darf. Jesus öffnet mir aber nicht nur die Augen für die Wahrheit über mich selbst oder wo ich herkomme und so weiter und so fort, sondern auch über meine Mitmenschen. Denn es ist doch wichtig, mit welcher Einstellung ich mein Gegenüber sehe. Sehe ich sie auch als gleichwertige Reben an, die zusammen mit mir am Weinstock sind, dann weiß ich, sie sind von Gott genauso geliebt, wie ich von Gott geliebt bin. Die Folge ist, also muss ich sie auch lieben. Das ist Jesus so wichtig. Auch in der Gemeinde ist das wichtig. Lieben wir unsere Nächsten? Unmittelbar nach dem Gleichnis vom Weinstock spricht deswegen Jesus über die Liebe dem Nächsten gegenüber. Er sagt, ich gebiete euch, also er sagt nicht, ich bitte, 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 sondern er sagt, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Ich muss ja zugeben, manchmal ist das gar nicht so einfach, andere zu lieben. Irgendwie sind doch immer die anderen eigenartiger als ich, oder? Vielleicht weniger talentiert, meine ich, machen mehr Fehler. Manchmal nerven sie einfach auch. Um in Bilde zu sprechen, in uns entsteht oft der Eindruck, an den anderen Reben wachsen einfach die schlechteren Trauben als an der eigenen Rebe. Eigentlich vermessen, aber manchmal denken wir doch so, oder? Das ist aber ein gefährlicher Trugschluss, den Jesus nicht gelten lassen möchte. Von daher möchte ich am Schluss noch auf einen wichtigen Aspekt eingehen, der in dem Bild vom wahren Weinstock auch enthalten ist. Der vollständige Vers vom Gleichnis heißt, Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und weiter heißt es in Vers 2, er schneidet jede Rebe ab, aber die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Früchte tragen. Wenn Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eingewilligt haben sollten, eine Rebe am wahren Weinstock zu sein, dann werden Sie erleben, wie Gott in die Gestaltung Ihres Lebens hineinsprechen wird. Er wird darauf schauen, wie Sie Ihre Ehe führen oder wie Sie Ihre Beziehungen leben, wie Sie mit Ihren Kindern umgehen. Und er wird ihnen auch Ideen geben, wie sie fortan mit ihrem Geld verfahren sollen, wie viel sie in ihr Haus investieren sollen oder für den Urlaub ausgeben sollen, der ja in diesem Jahr vielleicht ausfällt, man weiß es nicht, oder wie viel ihre Hobby kosten soll. Sie bekommen auf einmal eine Idee in ihr Herz gepflanzt, dass ihr Geld gar nicht ihnen gehört, sondern auch Gott. Ein ganz weiter Gedanke, den wir nicht so schnell denken. Aber Gott gibt uns diese Gedanken. Und dass sie auch einen Teil ihres Geldes einsetzen sollen für den Bau des Reiches Gottes. Denn letztlich ist es ja Geld, was wir von Gott bekommen. Er gibt uns die Kraft zum Arbeiten, das Vermögen und so weiter und so fort. Oder sie merken, er legt den Finger auf eine schlechte Angewohnheit und möchte, dass sie dagegen vorgehen. Dann sollten wir es tun, mit der Hilfe Jesu. Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Treue und Zuverlässigkeit bekommen auf einmal eine wichtige Bedeutung. So reinigt Gott das Leben von Menschen, die ein Leben mit Jesus führen möchten. Und zugegeben, ganz ehrlich, manchmal ist das auch schmerzlich. Doch auch dem Weinstock tut es weh, wenn der Weingärtner ihn beschneidet. Aber er schneidet eben dennoch, weil er weiß, es dient der Gesundheit des Weinstocks. und kräftig die Rebe, damit sie gute Weintrauben hervorbringen kann. Gottes Eingreifen in unser Leben nennt die Bibel Heiligung. Heiligung ist notwendig. Da steckt das Wort Heil drin. Da soll etwas heil werden. Gott möchte, dass wir heil werden. Warum? Damit wir gute Früchte bringen, hervorbringen können. Früchte, die zum Segen für Menschen werden und Gott als unseren Schöpfer ehren. Mal ehrlich, was bringt nicht mehr Zufriedenheit, als wenn wir merken, dass wir das, was wir tun, dass das sinnvoll ist, dass das andere Menschen glücklich macht und dass wir Gott damit ehren. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, was bleibt nach der Krise? Wo bleiben wir? Jesus Christus ist ein sicherer Ort, wo wir bleiben können. Und an ihm können wir unser Leben festmachen. Und er lädt uns dazu ein. Wer mag, kann folgendes Gebet mitsprechen. Herr Jesus Christus, nimm mein Leben und mache es fest bei dir. Mache mich zu einem neuen Geschöpf. Lass das Alte vergangen sein und schaffe in mir das neue Leben, welches aus dir kommt. Herr, nimm mich, diese wilde Rebe, und pfropfe mich in den wahren Weinstock ein und mache mich so zu einer edlen Rebe, damit mein Leben gute Frucht bringen kann, dir zur Ehre und den Menschen zum Segen. Amen.